Medien Martini, der Podcast über Menschen, Medien und das, was dazwischen passiert. Hier wird geschüttelt und gerührt mit Thomas Gierling.
Willkommen zu einer neuen Folge von eurem Medien Martini. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und ich kann euch eins sagen, heute freue ich mich sehr, denn wir haben einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast da. Und jemand, der ja TV-Geschichte geschrieben hat, aber nicht nur TV, sondern Film, Fernseh, Serien und ganz, ganz vieles mehr. Hinter der Kamera jahrzehntelang als die erfolgreichste und eine der erfolgreichsten Regisseurinnen Deutschlands. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist und zugesagt hat, die liebe Heidi Kranz. Liebe Heidi, schön, dass du da bist.
Danke für die schöne Einladung. Ich bin natürlich sehr gerne da, vor allen Dingen, weil Rosenmontag ist.
Wie passend, dass du dann gesagt hast, du kommst sofort zum Medienmartini und trinkst heute noch was Rosaniges. Das Pink ist einfach mit mir mit.
Ja, finde ich gut.
Ja, wir haben uns überlegt, wir bringen heute zum Rosenmontag ein bisschen die Sonne in unser Gemüt mit einem Pinky Champagne Martini. Und das Rezept dazu bekommt ihr selbstverständlich. Wir stoßen jetzt erstmal drauf an, und zwar auf ja, das Wiedersehen von uns beiden und vor allem, dass du hier bei mir zum Medien Martini zu Gast bist. Vielen, vielen Dank, liebe Heidi.
Sehr Cheers. Gerne und es schmeckt köstlich, das muss ich sagen. Sehr zum Wohl.
Vielen Dank. Das Rezept gibt es wie immer selbstverständlich im Nachgang bei uns in der Beschreibung. Und heute schütteln und rühren wir etwas ganz was Besonderes. Denn ich habe es gerade gesagt, liebe Heidi, du hast und bist im Fernsehgeschäft seit vielen Jahren tätig. Du hast unglaublich viel Regie geführt in verschiedensten Filmen, Serien, aber auch Biografien. Aber das war ja eigentlich nicht so geplant. Denn dein Weg hätte ein anderer sein sollen, richtig?
Ganz anders. Mein Vater wollte, dass ich die Firma übernehme, die er hatte, eine kleine Klitsche im Siegerland. Mhm. Also wirklich eine Ausbildung in diese Richtung. Das hat mich gelangweilt. Und dann wollte ich Medizin studieren. Und das habe ich auch angefangen. Und dann habe ich gearbeitet, weil man braucht ja Geld. Ich habe ein Kind alleine großgezogen, also musste ich arbeiten. Ich habe bei einem Arzt gearbeitet. Einem Internisten in Schwabing und da kam ein Patient und der war Filmproduzent. Und das war natürlich eine sehr spannende Geschichte. Mhm. Und der sagte, sie haben heilende Hände, sie heilen mich. Und meine Klientel bei meiner Werbefilmfirma kann heilende Hände gebrauchen.
Siehste mal.
Und das war natürlich für mich ein völlig neues Ding. Also ich hatte keine Ahnung.
Du hast dir auch nie davor mal Gedanken gemacht, zum Film zu gehen, oder?
Was sollte ich denn beim Film? Was ist das denn? Ich hatte eigentlich die Idee, dass ich irgendwie nach Afrika gehe. Das hört sich so pauschal heute an, aber das ist ja nun sehr lange her. Und wollte Menschen helfen. Mhm. Ich nehme an, ich habe jetzt Menschen auf andere Weise geholfen. Indem ich sie einfach über 40 Jahre unterhalten habe mit doch durchaus sehr vielen unterschiedlichen romantischen und nicht romantischen, also eben auch Mord- und Totschlag-Krimi, ja, unterhalten habe und ein paar Millionen auf dieser Welt haben das dann gesehen. Das ist eine andere Sache.
Zum Glück haben wir das alle gesehen, liebe Heidi. Und wenn du zurückdenkst, vor allem damals auch zu deiner Zeit in der Praxis und dann als dieses Angebot kam, was ging da in dir vor? Wie bist du da erstmal, wie hast du dich da sortiert und hast gesagt, ach komm, ich mach mal dieses Experiment. Vielleicht wird das ja was.
Ich weiß es nicht. Ich war total, ich war jung, also Nummer eins. Mhm. Ja. Ich war offen, ich fand es spannend. Und natürlich, ich meine, Film, wenn auch heute junge Mädchen oder auch junge Männer hören, du kannst zum Film, was immer das heißt, man hat keine Vorstellung, wie das geht. Das ist irgendwie eine Welt, die mit Fantasie verbunden ist. Die Fantasie hat mit der Realität sehr wenig zu tun, das muss ich dann auch mal ganz klar sagen. Aber man hat sie halt. Und ich habe gedacht, was soll denn schiefgehen? Weil Medizin kann ich ja weiter studieren. Also ich kann das ausprobieren. Mhm. Und dann war das natürlich auch finanziell ein besseres Angebot.
Ja.
Und da habe ich sehr gerne zugesagt. Und ich habe im Endeffekt, wenn ich jetzt zurückblicke nach so wahnsinnig vielen Jahren, habe ich es richtig gemacht. Die Entscheidung war richtig.
Du hast ja in all den Jahren eben sehr, sehr viele erfolgreiche Filme, Serien, auch eben TV-Biografien von sehr, sehr bedeutenden Menschen abgedreht, hast Regie geführt. Wenn du dein Leben als Filmgenre beschreiben müsstest, welches wäre das für dich?
Da habe ich nie drüber nachgedacht. Weil ich bin ja kein Film. Man kann mich ja anfassen. Also ich stehe mit beiden Füßen auf der Erde und habe sehr gerne eine große Fantasie für meine Filmstoffe. Aber ich bin ja sehr real mit allem, was ich tue. Weil ich glaube, sonst hätte ich auch die Filme nicht drehen können, weil du brauchst Fantasie, um einen Film drehen zu können. Du brauchst aber gleichzeitig eine unglaubliche Stärke und Klarheit, um 150 bis 300 Leute Team zu führen. Also da muss man schon ziemlich genau vorbereitet sein, sehr genau wissen, was man macht, was man erzählen will. Weil man muss sie ja alle mitnehmen auf eine Reise. Die müssen ja mitarbeiten und mitgehen.
Du sagst gerade, man muss vorbereitet sein, man muss das Team, die Leute mitnehmen auf eine Reise. Ich frage mich immer schon, wie schaut denn ein Alltag von einer Regisseurin so aus? Wie bereitet man sich auch auf einen Film vor oder wie geht man, wie schaut so ein Arbeitsalltag aus?
Naja, ein Film fällt ja nicht vom Himmel. Also das muss man wissen. Man kriegt ein Treatment, ein Konzept, ein Drehbuch, kommt später, monatelang vorher. Und dann liest man das und dann kann man sagen, gefällt mir nicht. Man kann auch sagen, wir müssen noch was dran verändern. So, und dann fängt man an. Mit, natürlich nicht alleine, sondern mit dem Produzenten, mit der Redaktion, drüber nachzudenken, wer kann das spielen? Wer kommt überhaupt in Frage? Weil da müssen ja auch alle einer Meinung sein. Also es nützt mir ja nichts, wenn ich sage, ich will mal als, zack, Heiner Lauterbach und der Sender sagt, ja, das ist toll und der Redakteur sagt, ja, aber. Also das nützt überhaupt gar nichts. Wir müssen alle einer Meinung sein. Damit arbeiten muss ich. Ja, also das sind sehr klare Entscheidungen, die da gemeinsam getroffen werden. Und wenn ein Schauspieler zum Beispiel, den man anfragt, sagt, ich drehe das Drehbuch gar nicht, weil es ist totaler Schrott, das passt nicht zu mir, dann musst du alle die anderen, die du in dem Kontext angefragt hast, auch wieder überarbeiten.
Ja, Wahnsinn.
Ja, du musst sie alle wieder in Frage stellen, weil nicht jeder passt mit jedem zusammen. Ja, und das wissen natürlich die meisten Leute überhaupt nicht. Und darüber zu schimpfen, welchen Schrott die Filmemacher machen, das ist furchtbar einfach. Aber wie es entsteht.
Bis heute.
Ja, und es hat sich nicht geändert. Das ist natürlich schwer. Ja, also wenn mir ein Hauptdarsteller absagt, dann ist zum Beispiel die Frau, die ich dazu ausgesucht habe, auch die falsche. Je nachdem, wer dann zusagt.
Das stelle ich mir ja. Also darüber habe ich mir natürlich jetzt als Laie so aus dem Externen noch gar nicht den Gedanken gemacht, aber es stimmt natürlich. Man muss ja immer dieses perfekte Match finden, das auch im Film oder in der Serie anhand des Drehbuchs, so wie du es ja auch umgesetzt haben möchtest, diese Emotionen passen, für ein Couple auch natürlich.
Ja, und die müssen natürlich auch matchen. Also es muss glaubwürdig sein.
Hattest du das dann manchmal auch vor Ort, dass es überhaupt nicht gematcht hat?
Oh ja. Weil es passiert also buchstäblich, dass Menschen sich nicht riechen können.
Das stimmt.
Ja, und es ist einfach ein Fakt. Und die sind aber dann besetzt. Und in dem Moment, wo wir anfangen zu drehen und vorher gibt es Kostümproben und Maskenproben und Besprechungen, wir lesen die Texte, und dann gucken die sich so an und sagen, naja, gut, okay. Und du merkst, eigentlich geht es nicht. Muss gehen, die haben einen Vertrag. Der Vertrag ist unterschrieben, die Drehzeit kostet unglaublich viel Geld. Jeder Tag ist sehr, sehr teuer. Und dann musst du versuchen, dass die miteinander klarkommen. Aber das ändert ja nichts, die müssen den Text spielen, das Drehbuch ist eine Vorgabe. Also es muss funktionieren. Das funktioniert manchmal sehr schwer.
Und hat man da eine Lösung, dass man dann sagt, es gibt da irgendeine Zauberformel?
Die gibt es nicht, weil, also ich sage mal so, wir sind Profis und wir bekommen Geld. Und auch Schauspieler bekommen zum Teil sehr, sehr viel Geld. Und dann muss man seine Arbeit eben einfach machen. Ja, also das hilft dann auch überhaupt gar nichts. Aber natürlich gibt es Nuancen. Und natürlich ist es besser, wenn man sich auch so anfassen kann. Ja, weil die müssen ja auch manchmal sich küssen oder umschlungen durch die Gegend gehen oder auch zusammen ins Bett gehen. Und wenn man sich nicht riechen kann, Und da passiert natürlich rein erotisch null, ja. Das muss ich auch dazu sagen. Aber man muss halt so tun, als ob. Mhm. Ja? Und wenn man sich nicht riechen kann und den anderen auch eigentlich nicht anfassen will, ist es sehr schwer.
Das kann ich.
Also aber nicht nur für die Schauspieler, sondern auch für uns, die wir es herstellen.
Mhm.
Also das ist dann schon
ja.
Eine andere Form von Arbeit. Ja.
Wie lange begleitet man als Regisseurin die Schauspieler? Also gibt es dann, wo du sagst, es gibt ja auch die Leseproben, die Termine, Fitting. Bist du dann da oder ist man da immer mit dabei? Oder ab wann nimmt man sich ein bisschen zurück?
Man nimmt sich als Regisseur sowieso nicht zurück, weil der Regisseur macht den Film. Also es muss ja alles harmonieren. Und man muss vorher ein sehr genaues Konzept haben. Also das ist schon mal, sonst geht gar nichts. Weil da gibt es ja auch noch ganz viele Mitarbeiter. Es gibt unheimlich viele Briefings vorher. Also Briefing für die Maske, Briefing für Kostümprüfung, für Ausstattung. Das muss ja alles miteinander harmonieren.
Richtig.
Ja, also du kannst jetzt nicht pink und knallrot permanent zusammenpacken. Ja. Da flippt der Kameramann aus, weil rot verläuft dann. Das ist nicht gut. Also es wird alles minutiös besprochen. Übrigens auch der Martini würde besprochen. Ja. Also auch genau vom Detail her, wie das Plättchen liegen muss, weil sonst würde das nicht gehen.
Sonst würde es nicht gehen. Und kommt man dann irgendwann auch dann, ist es so ein normaler Alltag oder sagst du dann immer noch, boah, das ist jetzt wirklich schwer, sich dann wirklich in jede Situation hineinzudenken?
Nee, ist Alltag.
Es ist Alltag irgendwann.
Du musst vorbereiten, ist ein Beruf.
Mhm.
Also ist, sagen wir mal so, ist wie, weiß ich nicht, wie ein Ingenieur, der eine Baustelle leitet.
Ja.
Und die Maschinen müssen laufen und die haben zu funktionieren. Also das ist ziemlich exakt. Wenn wow. ein Zahnrädchen nicht funktioniert, steht die Maschine still. Und dann kostet es sehr, sehr viel Geld.
Ja.
Wie überall wahrscheinlich, wenn Maschinen laufen. Und eine Maschine kann natürlich ins Trudeln geraten, weil alleine wenn einer krank wird oder wenn jemand den Text nicht gelernt hat. Und dann kommst du halt nicht weiter.
Das ist auch ein Stichwort, was ich noch fragen wollte. Text nicht gelernt haben. Gibt es denn Momente, wo man auch dann wirklich am Set sitzt und sich einfach nur an den Haaren greifen oder die ausrupfen möchte, weil die Schauspieler ihre Texte nicht können oder auch einfach nicht wollen oder talentfrei dann sind in dem Moment? Ja.
Also talentfrei ist auch eine Begabung. Ja. Nein, aber das ist tatsächlich eine Begabung, weil dann kannst du Sachen anders interpretieren.
Mhm.
Und das kann man benutzen, wenn man es kann. Aber wenn jemand einen Text nicht kann und der muss, sagen wir mal, 6-7 Seiten hintereinander auswendig können und die sagen und auf Stichwort reagieren, weil der andere muss ja antworten oder die anderen, dann bist du verloren. Weil den kann der an dem Tag nicht lernen oder die kann das nicht lernen. Das kannst du ihnen nicht ins Gehirn hämmern. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil unsere Kameras sich bewegen.
Ja.
Ja, also wir haben Schienen, wir haben Räder, wir haben Kameras oben, unten, die bewegen sich. Und wir haben auch nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Also ich habe meine Mitarbeiter dürfen nur 10 Stunden arbeiten. Das ist gewerkschaftlich.
Mhm.
Wir sind ja nicht in irgendeiner Grauzone.
Ja, genau.
Also wir sind ja öffentlich, auch einsehbar, Gewerbeaufsichtsamt etc. pp. Man darf das ja alles nicht unterschätzen. Also es ist ja nicht irgendwie, wir machen ja nichts Illegales.
Mhm, genau.
Wir werden beobachtet. Ja. Und mit Kindern darfst du sowieso nur 5 Stunden arbeiten, inklusive Wartezeit. Und in allen Filmen hast du Kinder, also mit Kinderbetreuung. Da müssen die Erwachsenen sehr präzise funktionieren.
Und gab es dann so eine Situation, ich meine 70er, 80er, die wilden Zeiten, Partys, vor allem auch in München, in der Film- und Kulturwelt, alle waren gut drauf, alle haben sich vernetzt. Waren die denn auch alle immer, ich sag mal, pünktlich dann auch vor Ort und vor allem nüchtern am Set?
Es geht nicht anders, weil wenn du nicht pünktlich bist, fliegst du raus.
Es war ein sehr strenges Regime auch in dieser Filmwelt,
es
oder?
Es kostet ein Schweinegeld.
Mhm.
Da gibt's Produzenten, da gibt's Sender. Stell dir mal vor, wenn wir fangen morgens meistens die Maske fängt um 5 Uhr an. Ich werde um 6 Uhr abgeholt. Um 7 Uhr steht die Maschinerie, um 8 Uhr sage ich Ton ab. Oder das sagt mein Assistent. Oder um 8.30 Uhr spätestens, weil uns das Tageslicht wegläuft. im Winter dramatischer, da ist es schon um 4 Uhr dunkel. Mhm. Können wir nur genau. bis dahin drehen. Also wir sind lichtabhängig, es sei denn, wir sind in Innenräumen und können es uns ausleuchten. Also das sind unheimlich viele unterschiedliche Kriterien. Wir haben Fahrer, die die Schauspieler abholen. Wer zweimal unpünktlich kommt, kriegt einen Verweis.
Also das ist dann wirklich auch ganz...
Du kannst ja auch nicht bei Siemens an der Maschine 10 Minuten zu spät kommen, dann können die anderen nicht arbeiten. Also da gibt es überhaupt keinen Unterschied.
Aber man könnte ihn dann nach dem zweiten oder nach dem dritten Mal dann nicht vom Set entlassen, auch als Hauptdarsteller.
Nee, ein Schauspieler nicht. Natürlich nicht, weil ich meine, dann müsstest du das alles nochmal
neu drehen. Ja.
So ein Tag kostet bis zu, weiß ich nicht, wie viel, 100.000 Euro locker und weil die Maschine läuft.
Mhm. Oder es gibt einfach ein Vier-Augen-Gespräch mit der Regisseurin.
Nein, das geht über andere Ecken. Die Regisseurin sagt dann auf hoher Geldebene Bescheid.
Ja. Heidi, wie war das denn, auch wenn du zurückdenkst, gerade zum Thema auch Schauspieler und Vorbereitung, die Castings? Also wie läuft denn sowas ab? Denn es gibt natürlich Agenturen oder auch Agenten, die dann, denke ich mal, immer sehr offen in die Gespräche auch zu dir gekommen sind und gefragt haben, können wir vielleicht Schauspieler platzieren? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie wird so ein Cast besetzt?
Das hat sich sehr verändert. Als ich meine, ich mache das ja schon wirklich wahnsinnig lange. Da gab es überhaupt keine Casting-Direktoren.
Da gab es das gar nicht?
Nein. Da gab es Agenturen.
Mhm.
Und da wurden Drehbücher noch auf Papier gedruckt und waren so ein Format und wurden verschickt. Mhm. Und sehr gezielt. Da hat man angefragt. Da gab es ja auch noch keine Handys. Also es gab alles nicht.
Ja.
Es ging ganz, ganz andere Wege. Ja, da hat man überlegt, wer passt zu wem. Und vor allen Dingen, wer erzählt die Geschichte gut, so wie ich als Regisseur mir vorstelle, wie die Geschichte zu erzählen ist. Natürlich interpretieren die Schauspieler dann mit ihrer Stimme, mit ihrer Körperlichkeit, ob sie einen Bauch haben oder keinen, oder ob sie Dauerwellen haben oder glatte Haare, kurze, lange. Das spielt alles eine Rolle.
Mhm,
ja, und notfalls bei den Haaren kannst du auch eine Perücke nehmen. Du könntest auch aus blauen Augen braune machen, aber das macht man schon nicht mehr, das ist schon too much. Ja, aber wenn du einen kompakten Menschen brauchst, dann suchst du dir eben jemand, der die Körperlichkeit hat.
Ja,
und die müssen aber miteinander harmonieren und das muss man sich vorher überlegen. Also die müssen sich nicht verstehen als Menschen, aber vom Bild. Es geht
muss
nur ums
es
Bild.
Ja, das ist ja diese Welt, diese Fantasiewelt, diese Emotionen, die man ja auch beim Zuschauer dann erwecken möchte in dem Moment, ja, in die man sich auch hineinversetzen muss.
Es muss, rein optisch passt nicht jeder zu jedem. Und manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn sie überhaupt nicht zusammenpassen. Weil dadurch der Spannungsbogen ja nochmal ein völlig anderer wird.
Ja.
Also dann wählt man auch bewusst Menschen, die nicht zusammenpassen.
Das ist ja auch interessant.
Ja, natürlich. Also die für den Zuschauer optisch nicht zusammenpassen.
Mhm.
Weil man sagt, da gab es einen Werbespot, der hieß Großer Mann und kleine Frau für Wüstenrot vor 190 Jahren. Der war wahnsinnig erfolgreich, weil der Riesenmann mit dieser kleinen Frau an der Hand oder umgekehrt zum Wüstenrottag lief damals. Das war einer der erfolgreichsten Spots, weil man sagte, die passen gar nicht zusammen.
Mhm.
Ja, und so macht man das auch heute noch.
Als Regisseur hat man ja auch immer die Verantwortung für den Film und man prägt ja eine gewisse Meinung dann auch beim Publikum. Wie bist du dem Ganzen immer, wie hast du das gesehen? Hast du immer diese Verantwortung dann auch dir zu Herzen genommen und wusstest, wenn das jetzt im Drehbuch so ist, dann verantworte ich das und das Publikum muss es lieben? Oder bist du mit Kritik auch eher etwas lockerer umgegangen?
Während des Drehs gibt es keine Kritik. Also man muss sich vorher ein Konzept klar machen.
Mhm.
Das ist aber festgelegt schon mal durch die Struktur des Drehbuches. Also da wird ja eine Geschichte erzählt. Jetzt kannst du da noch ein bisschen dran rumändern. Und je nach Besetzung kann man es etwas anders interpretieren. Ja, also wenn die schreiben, ein 50-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau, kannst du immer noch auch eine 45-jährige Frau nehmen und einen 60-jährigen Mann oder einen 40-jährigen Mann. Also das ist eine Frage der Interpretation. Dazu muss man aber sich beraten, sowohl mit der Redaktion als auch mit dem Produzenten. Ja, weil ganz alleine sollte man sowas nicht entscheiden.
Mhm.
Ja,
mhm.
Weil das ist ja ein Zusammenspiel.
Mhm. Mhm.
Und dadurch, je nachdem, wie die aussehen und welche Sprache sie haben. Eine hat eine tiefe Stimme, eine hat eine hohe Stimme. Also es gibt unheimlich viel auf was Zuschauer, also auch ich als Zuschauer, ja reagiere. Das sind Reize, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Mhm. Aber wenn dir eine Stimme gefällt, gehst du ganz anders mit einer Geschichte um, als wenn jemand so eine ganz hohe Piepsestimme hat oder sowas. Ja, die dir auf den Wecker geht eigentlich nach einer Weile.
Genau.
Dann aber natürlich wieder ein Stilmittel ist. Also das kommt drauf an.
Wie ist es denn, wenn du jetzt selber einen Film anschaust zu Hause? Kannst du dich dann noch so wirklich zurücklehnen und entspannen und sagst, ja, ich lasse das jetzt zu? Oder achtest du dann wirklich immer auf jedes Detail und sagst, ah, das hätte man vielleicht noch anders machen können?
Du meinst, wenn ich einen Film von mir anschaue?
Von dir? Oder jetzt auch einfach mal, wenn du zu Hause sagst, auf der Couch, es ist ein verregneter Sonntag und es ist irgendein Film, den du gerne anschauen würdest?
Das ist schwer. Also ich schaue kaum Filme an. Weil, na gut, man kann sehr schnell kritisieren. Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der kritisiert, weil ich weiß, wie unglaublich mühsam und schwer es ist, auch die kleinsten Kleinigkeiten zu machen und auch vor allen Dingen redaktionell durchzusetzen oder beim Produzenten, weil alles kostet Geld.
Ja.
Ja, also und dann gibt es große Diskussionen. Also bin ich an vielen Stellen extrem tolerant. Nicht tolerant bin ich bei schlechter Schauspielführung. Ja, weil das ist wirklich ein Beruf, finde ich. Und da gibt's natürlich immer wieder auch Menschen, ja, die mir vielleicht nicht gefallen, aber das sollte nicht dieses Kriterium sein, wo ich einfach finde, da hätte man ein bisschen mehr dran arbeiten müssen oder eine Sprachausbildung vielleicht machen müssen. Ja, nicht jeder, der hübsch ist, hat eine gute Sprachausbildung. Ja, also das ist einfach, ist ein Beruf. Ich gehe davon aus oder bin der Meinung, es ist ein Beruf.
Und da hat sich ja, glaube ich, auch vieles verändert von damals zu heute. Gerade mit Sprachausbildung und nicht nur, weil man hübsch ist, hat man vielleicht auch immer die perfekte schauspielerische Karriere oder das Talent. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit auch alles so ein bisschen lockerer geworden. Meinst du nicht auch in der Besetzung, dass man eher nach Followern geht oder... Gibt es noch diesen Deep Dive in der Besetzung?
Also ich als Regisseur kann ganz klar sagen, nach Followern zu gehen, gefällt mir nicht. Das hat mit Können nichts zu tun. Das hat mit was ganz anderem zu tun. Das hat mit interessanten Themen. Oder wer jetzt in den Dschungel geht, hat Follower. Also bitteschön, der muss nicht zwingend jetzt bei einer Tragödie oder einem Shakespeare vor der Kamera stehen. Also der Meinung bin ich nicht.
Möchte das aber vielleicht dann nach dem Dschungel
vielleicht
wieder.
Vielleicht möchte das oder sie möchte das.
Oder sie, ja.
Ist auch in Ordnung. Das kann auch übrigens passieren. Aber dann müsste man ein bisschen noch an sich arbeiten. Also dann müsste man tatsächlich einen klassischen Weg gehen und noch vielleicht einen Sprachlehrer holen. Ja. Oder einen Gesangslehrer oder einen Tanzlehrer. Oder ich weiß nicht. Damit man so die normalen Dinge bedienen kann. Also die ein Schauspieler braucht.
Einfach auch eine Fortbildung, wie in jedem anderen Beruf auch, oder? Weiterbildung.
Ja gut, ein Schauspieler, wenn du jetzt, sagen wir mal, in München in die Kammerspiele gehst oder ins Residenztheater, es gibt Bühnenprüfungen, das wissen die wenigsten Leute. Genau. Also das ist ein Beruf, das ist ein Lehrberuf, den kann man lernen, zum Beispiel an der Falkenberg-Schule in München oder Max-Reinhardt-Seminar in Wien oder sowas. Also das gibt's ganz tolle Schauspielschulen, gibt nur wenige im deutschsprachigen Raum, die sehr, sehr exzellent sind, was wir eben in München haben. Mhm. Auch August Everding ist fantastisch, ja. Und da kriegst du eben den Beruf beigebracht. Und das ist dann auch wirklich, das geht auch nicht in 2 Wochen, sondern das geht in 2, 3 Jahren. Und dann machst du eine Bühnenprüfung. Und dann bist du staatlich geprüfter Schauspieler. Also das gibt es natürlich.
Also die Schauspieler, wie man hört, haben ja dann doch einen Beruf, den man auf alle Fälle immer wieder vor Augen haben muss, auch um sich selber zu finden wahrscheinlich, egal ob man dann im Dschungel ist oder nicht. Auf alle Fälle ist es etwas, und das finde ich sehr, sehr spannend, was sich ja, ja wahrscheinlich auch immer wieder in der Zeit neu verändert oder auch definiert. Liebe Heidi, und zum Definieren komme ich gleich noch, denn du hast ja auch sehr, sehr erfolgreich zum Beispiel Biografien gedreht. Mhm. Und bevor wir zu diesem Thema kommen, gibt es erstmal einen neuen Schluck für unser Medienmartini, denn wir kommen dann zu unseren schnellen Frage-Antworten-Spielchen.
Okay, sind die gefährlich?
Die sind überhaupt nicht gefährlich.
Na dann, Salute.
Du kannst mir vertrauen. Salute. Also der schmeckt wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Wunderbar.
Also das ist
köstlich.
Köstlich, absolut.
Ich komme jeden Tag vorbei.
Sehr, sehr gerne, denn ich habe uns ja noch die Flasche hier hinten hingestellt. Soll ich schütte mal ein bisschen nach, oder?
Okay.
Wir schütten mal nach. Die meisten hören uns ja eh, das heißt, guck mal, vielleicht hört man das.
Ach, wie so schön, wie schön das schäumt.
Jetzt haben wir es gleich, gell? Wenn wir hier sitzen, zwei Gedanken auf einmal. Liebe Heidi, und zwar, ich frage dich jetzt einfach mal zwei Sachen und du sagst, was du lieber hast und wenn du möchtest, auch gerne, warum du das lieber hast.
Mhm.
Ganz einfach. Und zwar, wir fangen an. Dokumentation oder Spielfilm?
Spielfilm.
Gibt es einen Grund?
Kann man anders erzählen, weil es ist abstrakter.
Mhm.
Und da habe ich auch die freie Auswahl der Schauspieler. Bei der Dokumentation habe ich die Leute festgelegt, über die ich die Dokumentation mache.
Verstehe. Filmset im Studio oder draußen vor Ort?
Vor Ort.
Streaming oder klassisches Fernsehen?
Klassisches Fernsehen.
Finde ich sehr gut. Bin ich ein großer Freund.
Für mich eindeutig.
Große Story oder der leise Moment? Was hast du lieber als Regisseurin?
Den leisen Moment.
Woher kommt das?
Da kann ich mir erzählen, da habe ich größere Freiräume. Der leise Moment kommt meistens aus dem Herzen.
Ist es dort auch einfacher, in Anführungsstriche, die Wahrheit zu filmen oder zu finden?
Nein, es ist schwerer, den leisen Moment herzustellen, weil der mehr in die Tiefe geht und die Schauspieler anders gefordert sind. Und auch das Team, weil da muss man totale Ruhe haben, da darf sich keiner mehr bewegen. Da ist meistens Closed Set, da sind viele Leute ausgeschlossen. Nicht aus Boshaftigkeit, sondern damit man intensiver werden kann. Und wenn man es dann geschafft hat, dann kann man sehr stolz sein.
Gab es da auch schon mal einen emotionalen Moment bei dir, auch am Set, bei so einem leisen Moment?
Ja, den gab es auch. Mir hat eine Schauspielerin ihren Schrei für ihren verloren gegangenen Liebhaber geschenkt, was sie in echt gefühlt hat. Und danach, das war mittags irgendwo auf einer Wiese, und danach konnten wir nicht mehr weiterdrehen, weil wir alle nur noch geweint haben.
Und das gehört auch dazu. Man ist ja ein
Mensch.
Das
weiß ich nicht, weil es kostet sehr viel Geld und war für den Produzenten sehr schwierig zu verstehen. Aber wir mussten halt weinen. Wir haben mit ihr gefühlt und wir haben das dann auch an einer anderen Stelle wieder reingeholt. Mhm. Das kommt allerdings außerordentlich selten vor. Also in meiner langjährigen Karriere hatte ich das vielleicht 2 oder 3 Mal.
Aber es kommt vor und das, glaube ich, zählt.
Ja.
Und die letzte schnelle Frage. Wahrheit oder schöne Illusionen?
Was heißt das?
Wahrheit oder zum Beispiel eine KI, die im Einsatz ist?
KI interessiert mich persönlich nicht. Das liegt sicher auch an meinem Alter, weil ich einfach mit KI nicht gearbeitet habe. Das überlasse ich dann den jungen, genialen Kollegen. Ich muss es selber in der Hand haben.
Mhm. Wie findest du das denn aktuell? Man hört ja gerade auch in der Filmbranche, vor allem auch aus Hollywood, so viel Negatives über KI, wo Schauspieler auf einmal jung oder alt gemacht werden, nicht mehr doppelt, dreifach besetzt werden, also auch im Sinne von, ne, als Kind oder auch als Senior. Was macht das mit dir, wenn du diesen Wandel erlebst?
Ich mag das nicht.
Mhm.
Weil erstens mal haben alle einen Beruf und müssen davon leben. Wenn man sie jetzt mit KI wegrationalisiert, finde ich das für den ganzen Berufsstand eine ganz große Katastrophe.
Ja, absolut.
Ja, weil da werden sehr viele Leute dann ohne Arbeit sein. Aber man sieht es natürlich auch und es geht ja auch um Emotionen. Also, und die kann man ja, die werden ja künstlich hergestellt. Also die langweilen mich persönlich.
Vor allem, ich denke mal, wenn dann jetzt ein Schauspieler auch ein Kind oder eine Kindrolle hat in einem Film, dann spielt er ja natürlich am Set sich selber erstmal so, wie er ist in echt und muss aber sich in diese Kindrolle hineinversetzen, bevor er jung gemacht wird. Ist das so? Oder ist das nicht so? Doch, muss ja so sein.
Es müsste so sein. Also ich habe sowas nie gemacht.
Spooky.
Das wird in Deutschland übrigens auch noch nicht in der Form praktiziert.
Okay. Mhm.
Vielleicht versuchen sie es an ein paar großen. Also wir haben ja nur Bavaria und Babelsberg. Wir haben nicht so viele Studios. Das kann ich aber nicht wirklich beurteilen. Ich fände das für mich uninteressant.
Ja.
Ja, weil ich persönlich bin auch bei meiner ganzen Arbeit und das ist auch von meinen Schauspielern immer sehr geschätzt worden. wir haben halt richtig gearbeitet, um Sachen herzustellen.
Mhm.
Ja, und das ist tatsächlich auch Arbeit, um jemand zu einer Emotion zu bringen, dass er die auch zulässt.
Genau.
Ja, und dass jemand zum Beispiel weinen kann. Natürlich kann man künstliche Tränen machen. Sowas konnten wir immer. Wir können auch Perücken aufsetzen und was weiß ich. Ja, können uns auch einen Bauch umschnallen. Alles wunderbar, ist kein Thema. Aber es geht ja um das Emotionale.
Mhm. Ja, genau. Ja,
ich glaube einfach, dass der Zuschauer auch merkt, ob das hergestellt ist oder ob das tatsächlich was mit, also aus dem Bauch kommt. Mhm. Weil Gefühle werden im Solarplexus hergestellt und ob das jetzt dann auch, das hat mit Atemtechnik zu tun, zum Beispiel.
Mhm. Und entstehen dann, ja.
Wie du atmest, du musst in die Tiefe atmen, um dein Gefühl zu erreichen. Das kann eine KI nicht mehr, die atmet ja nicht.
Also ich kann mich da ehrlich gesagt auch nicht anfreunden, weil man dann immer auch als Zuschauer einfach weiß, okay, das ist jetzt nicht mehr authentisch, das ist nicht mehr echt. Das ist nicht ein Schauspieler, der mir gerade, oder nicht dieser Schauspieler, der mir nochmal vor Augen gezeigt wird. Ja, oder halt auch Jobs, wie du sagst, die dahinter hängen. Ja. Ja, es ist ein interessanter Wandel.
Das wird natürlich
Wandel.
Kommen. Also das kann man jetzt nicht mehr verhindern.
Ja.
Auch in Deutschland nicht. Ja, und da werden die auch Mittel und Wege finden, das zu optimieren. Also ich finde es im Moment für mich persönlich sowieso langweilig. Und ich finde es auch noch nicht optimal.
Weil wir zum Glück noch nicht diese große Abhängigkeit vielleicht auch mit den Studios in Amerika haben. Oder ist das so ein bisschen der Trigger, warum man das hier noch nicht einsetzt?
Ja, wir haben auch, nicht, dass wir die Technik nicht hätten, aber wir haben noch andere Geschichten, die wir erzählen.
Mhm. Zum Glück, ja? Hoffentlich.
Also, wenn ich mir so junge Regisseure und auch Schauspieler anschaue, die haben gute Ideen. Ich sitze ab und zu und auch sehr, sehr gerne in Jurys.
Mhm.
Und schaue mir an, was so in Deutschland oder auch in Europa gedreht wird. Und das sind einfach unglaublich viele kompetente junge Leute mit vielleicht einer eigenen Bildsprache und einer anderen Fantasie. Aber das ist, macht große Laune und großen Spaß zuzuschauen. Ja, und das ist ohne KI. Das sind Geschichten, die sie bewegen.
Ja, echte Geschichten.
Ja, und echte Geschichten.
Mhm.
Und ich finde, bin an echten Geschichten interessiert. Ich bin an Menschen interessiert.
Passender könnte die Überleitung gar nicht kommen zu meinem nächsten Thema.
Ach.
An Menschen interessiert. Du hast doch hier bestimmt jetzt auf meinen Zettel gespickt, muss ich sagen.
Nee, habe ich jetzt nicht. So weit gehen meine Augen.
So weit geht's doch noch nicht.
Nein.
Und zwar, seit vielen Jahren auch sehr erfolgreich hast du ja TV-Biografien gedreht. Du hast unter anderem sehr erfolgreich die Biografie 2004, Lebenslinien, mit Petra Schürmann gedreht, oder 2007 auch Uschi Glas und auch Lebenslinien eben mit Cleo Kretschmer und vielen, vielen mehr. Wenn oder wann wusstest du auch neben deinen Filmen und Serien, dass du diese Art von Geschichten erzählen willst und fühlst vor allem natürlich?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also bei diesen Lebenslinien habe ich natürlich auch die Drehbücher selber geschrieben.
Mhm.
Das heißt, ich habe sehr gründlich recherchiert. Die Personen haben mir vertraut. Es sind ja auch interessanterweise drei wirklich sehr,
ja,
zwar sehr unterschiedliche, aber sehr bekannte Frauen.
Genau, ich wollte gerade sagen, sehr unterschiedlich.
Die völlig verschiedene Genres bedienen. Und angefangen habe ich mit Petra Schürmann, weil ich die kennengelernt habe. Und die hat ja durch ihr schweres Schicksal nicht mehr sprechen können.
Dramatisch, dramatisch.
Sehr dramatisch und sehr schwierig. Und wir haben uns angeschaut und fanden uns toll. Und sie hat Daumen rauf gemacht. Und dann habe ich ihr gesagt, ich würde gerne eine Dokumentation mit Ihnen machen. Wären Sie bereit? Und da hat sie auch gesagt, sie muss überlegen. Also aufgeschrieben hat sie das. Sie muss überlegen. Und dann hat sie gesagt, okay. Und dann haben wir wirklich mit Daumen rauf und Daumen runter gearbeitet. Das hört sich doch saublöd an, ist aber so, weil diese Frau konnte ja nicht mehr sprechen.
Aber durch die Verbindung, die ihr beide hattet, hast du das natürlich auch gefühlt in dem Moment, wie sie es sagen würde, oder? Oder
ja,
erzählen würde.
Na gut, sie konnte ja hören.
Mhm.
Und wir konnten unheimlich viel miteinander lachen. Und wir konnten Champagner trinken. Also jetzt nicht hier Martini, sondern wir haben Champagner getrunken. und davon reichlich und haben sehr, sehr viel Spaß gehabt, weil die hatte ja ihre Lebensfreude nicht verloren.
Ja.
Das darf man ja nicht vergessen. Und die war ja unglaublich elegant. Die trug immer noch die schönen Kleider von Sweetheart.
Also eine Grand Dame, ja.
Was heute kaum noch einer weiß, dass es die gegeben hat. Aber das war natürlich die schicksten Jungs in München. Und das trug sie und das trug sie mit Grandezza. Sie war extrem gepflegt. Sie fuhr noch ihren Porsche, also um das klar zu sagen. Ja, weil das Gehirn war ja da. Sie hat ja nur die Sprache verloren.
War sie nicht sogar Miss World oder Miss Universe auch?
Die war Miss World.
Miss World, genau.
Die war die erste deutsche Miss World.
Einfach grandios.
Ich möchte nicht lügen, aber ich nehme an, es war 53 oder 55. Mhm. Also so.
Ein Star. Ein internationaler Star.
Ja, und wir haben natürlich auch noch das Material von damals im Bayerischen Rundfunk gefunden.
Wie toll.
Im Archiv. Mhm. Und konnten das für den Film auch mitbenutzen. Mhm. Und wir hatten sehr viel Spaß. Wir sind dann eben nach Marokko gefahren. Marokko? Nein, ich glaube, es war Tunesien. Ich will nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, da wäre sie, das wäre ihre letzte Reise mit ihrer Tochter gewesen.
Mhm.
Und die konnte sie ja nun nicht mehr machen und die haben wir dann zusammen gemacht. Und auch da, muss ich sagen, hatten wir sehr viel Spaß.
Mhm.
Sie hat uns dann alles gezeigt, was sie eigentlich mit ihrer Tochter sehen wollte.
Großartig.
Und wir haben alle ein bisschen geweint, aber eigentlich haben wir nicht geweint, wir haben mehr gelacht.
Und darauf kommt es auch an.
Ja.
Dass man in dem Moment das Leben genießt und es feiert.
Ja, und wir haben, glaube ich, sie auch nochmal ins Leben mit ihrer Tochter geholt, ja, was sie bewusst, ja, nochmal gelebt hat. Das war sehr schön.
Heidi, wie schafft man es, diese Nähe zu bekommen? Aber also vielleicht bei ihr oder auch eben bei Uschi Glas und anderen, ohne dass man eine gewisse aber Grenze überschreitet. Wo man dann weiß, das könnte jetzt vielleicht doch zu privat werden für den Dreh.
Das würde ich nie machen. Also das ist ja ein Beruf. Und vorher informiere ich mich ja. Und vorher weiß ich ja auch, habe ich ja auch viele Informationen. Und du kriegst ja auch Signale. Und es ist doch völlig klar, dass man nicht einen Tabubruch würde ich nie begehen. Das überlasse ich gerne anderen Metiers. Da bin ich ganz weit von entfernt. Dafür bin ich auch viel zu seriös. Also das interessiert mich auch nicht.
Und das ist ja auch genau diese Kunst, dass man das schafft, diese Emotionalität und diese Nähe zu bekommen und dann genau weiß, das ist das, was auch natürlich das Publikum sehen möchte von der Person.
Nein, aber die Personen, also das sind ja jetzt auch drei berühmte Frauen, die auch alle übrigens unterschiedliche, sehr schwere Schicksale hatten, weil die Cleo hatte ja zum Beispiel einen Schlaganfall, genau, und musste wieder sprechen lernen. Also ich habe das ja auch sehr bewusst so gewählt, ja. Und natürlich spricht man sich vorher ab, aber da gibt es ja auch Grenzen. Also ich bin ja kein Voyeur. Es gibt Sachen, die gehen überhaupt niemandem was an und diese Fragen würde ich auch nicht stellen wollen.
Weil das ist nämlich etwas, was ich auch noch gerade fragen wollte. Wo liegt denn die Grenze eben, aber das hast du schon gesagt, zwischen der journalistischen Wahrheit und auch der emotionalen Darstellung? Weil wahrscheinlich dann ein TV-Sender sagt, ach komm, kitzel doch da vielleicht noch ein bisschen was raus. Aber genau, dann gibt es diese Grenze, wo du sagst, nein, Leute.
Respekt nennt man das.
Genau, das mache ich einfach nicht.
Nein, es gibt Respekt und es gibt Menschenwürde. Und das würde ich nie verletzen wollen. Also das ist mein Ehrenkodex.
Ja,
sonst hätte ich es in meinem Beruf auch nicht so weit gebracht, wenn ich diesen Kodex nicht eingehalten hätte. Da bin ich auch extrem streng.
Gab es die Situation, dass ein Fernsehmacher dann gesagt hat, das müssen wir noch ein bisschen mehr filmen, schneiden?
Nein.
Meinst du, dass es heute so wäre? Dass heute beim Fernsehen dann doch der ein oder andere sagt, das drehen wir jetzt bitte nochmal, aber hier ein bisschen mehr Emotion in dem Ganzen.
Naja gut, das kann man ja machen. Also wer zahlt, schafft an. Und das gibt den Spruch in allen möglichen Bereichen. Aber du kannst Menschen nicht vergewaltigen. Ja, und es gibt natürlich Formate, wo man die Leute vorführt. Aber ich habe mich nie als Regisseur gesehen, der Menschen vorführt. Also um Gottes Willen.
Ja.
Da kann ich auch, ich schaue solche Formate auch nicht, damit kann ich nichts anfangen. Und ich finde, jeder muss auch seine Würde behalten, bitteschön.
Genau so ist es.
Ich möchte meine auch behalten.
Genau so ist es. Und die hast du behalten, denn du hast ja jahrzehntelang erfolgreich Filme, Serien, Biografien gedreht. Gibt es etwas, wo du sagst, das hätte ich noch gern gemacht, das mache ich noch, das steht noch auf meiner Bucketlist?
Das stand es tatsächlich. Ja, ich habe noch so ein kleines, verrücktes Drehbuch geschrieben.
Jetzt kommt's raus, ihr Lieben.
Aber schon von einer längeren Zeit wollte ich eine Geschichte von einem alten Mann erzählen. Und dann hat man mir aber erklärt, und einer alten Frau, also die sich im Alter wiederfinden und dann sich gemeinsam entschließen, in den Tod zu gehen, weil sie das Leben nicht mehr leben können.
Mhm.
Und ich fand es spannend, aber das ist jetzt nicht spektakulär gewesen, sondern einfach, du kannst halt, du hast nicht mehr genügend Zeit, um es gemeinsam noch zu leben. Also dann entschließt du dich dafür, weil die Frau eben in dem Buch sehr krank ist. Das wollte kein Sender haben. Ja, weil das natürlich nicht nur zum Lachen ist. Da war sehr viel zum Lachen drin, weil die nämlich diese Phase, diese Wochen, die sie sich gegönnt haben, nochmal richtig auf die Karte.
Eine schöne Phase war.
Ja, die haben noch einen Tanzkurs besucht und sind noch gereist und sind auch ans Meer gefahren, um dort ihrem Leben ein Ende zu setzen. Aber der Film ist nie gemacht worden, weil man mutet in Deutschland den Menschen offensichtlich etwas, was nicht mit strahlendem Lächeln ausgeht, nicht zu.
So schade. Ein Thema, was jeden, eigentlich ein Thema, was jeden auch bewegt in dem Moment. Ja,
ja, vor allen Dingen, weil es viele erleben.
Genau.
Und wir haben nun mal auch sehr viele alte Leute und ich bin selber alt und ich begleite meine sehr viel ältere Schwiegermutter gerade auch in so einer Situation.
Mhm.
Und man kann das nicht negieren, das ist eben einfach
da. Das gehört zum Leben dazu.
Das gehört dazu. Also außerdem kann man das unglaublich poetisch erzählen.
Richtig.
Da gibt es ja ein paar internationale Beispiele, die bis heute erfolgreich.
Ich wollte gerade sagen, es gibt und, ja ähnliche, genau.
Ja, mhm. Aber das können wir in Deutschland noch nicht verkraften.
Also vielleicht, also das wäre auf alle Fälle noch ein To-Do, wo du sagst, da hättest du
das
richtig...
Das würde ich sofort noch machen.
Hättest du richtig Lust
zu. Ja, ich wüsste auch mit wem. Also da hatte ich schon...
Und ich würde ins Kino gehen und ihn mir anschauen. Ja. Ganz, ganz sicher.
Vielleicht würdest du ihn auch nur im Fernsehen sehen.
Oder im Fernsehen. Beides gut. Liebe Heidi, ich habe, wir haben ja, also die Zeit rennt und ich habe hier noch so, so viele Fragen, aber ich muss mich jetzt ein bisschen sortieren, weil ich könnte mit dir bis morgen früh hier sitzen und über alles sprechen und der Champagner reicht
und
auch bis morgen
Champagner
früh.
Wie viel Champagner hätten wir, wollte ich gerade fragen.
Ich wollte gerade sagen, wir sind so ein bisschen was drin. Das schütten wir gleich mal nach, weil das darf ja wieder schäumen.
Ah, das ist herrlich.
Das ist ja Musik in den Ohren, dieser Schaum. Also wenn ihr das jetzt auch noch so hören könntet, wie wir. Champagner. Man hat doch sicherlich, wir haben das vorhin schon kurz angeschnitten, man hat früher ja auch gefeiert in der Medienwelt und in der Filmwelt. Wie war das denn? Wie war es vor allem in München oder auch generell, wenn sowas wie Berlinale, die war jetzt auch erst letzte Woche in Berlin, wie war es für dich in dieser damals, und ich weiß nicht, ob es heute ist, wäre dann die zweite Frage, immer noch sehr männlich dominierten Filmwelt? Was hat das mit dir gemacht? Wie wurdest du da auch aufgenommen als Regisseurin in den 70ern, 80ern?
Schräg.
Okay.
Sehr schräg. Ich weiß, dass ein sehr bekannter Schauspieler gesagt hat, er hatte den Vertrag schon unterschrieben. Und da stand Heidi Kranz Regie, also es war eindeutig feminin. Er guckte mich an und sagte, nee, das mache ich nicht. Frauen gehören hinter den Herd und nicht hinter die Kamera.
Das ist ja unglaublich.
Ja, ich konnte ihn leider nicht umbesetzen und wir wurden Freunde. Das,
seid ihr heute noch Freunde? Dazu.
Der lebt nicht mehr.
Okay. Mhm.
Aber das war total komisch. Das hat er laut vor dem ganzen Team gesagt. Und ich dachte so, okay, ja. Und dann habe ich gesagt, ich lasse mich aber nicht umoperieren, weil das ist nun mal blöd. Ich bin nun mal eine Frau. Ehrlicherweise, glaube ich, ist es bis heute schwierig für feminine Regisseure, also für Regisseurinnen. Wir sind immer noch wenig im Verhältnis zu den Männern. Und wir müssen andere Leistungen bringen als Männer. Also wir werden anders auf den Prüfstein gestellt. Und da habe ich auch schon einige Seminare drüber gehalten. Das gehört ja auch gar nicht hin. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es wie in vielen anderen Berufen auch, dass man als Frau sehr viel mehr Power und Kraft braucht. Und ich behaupte, man muss alles fünfmal so gut können wie jeder Mann.
Und damals, gerade so eine Situation, wo du sagst, das mit dem Schauspieler, dass der das dann so lauthals erstmal gesagt hat, hat dich das dann erstmal erst recht nochmal bekräftigt und gestärkt zu sagen, ich bin hier genau richtig, ihr Lieben?
Nö, ich fand den saublöd. Ich habe einfach gefunden, er ist ein Arsch. Also das muss man ganz klar sagen. Wir wurden auch nicht wirklich Freunde. Also, aber es gab drumherum sehr tolle andere Schauspieler, zum Beispiel Maria Schell, die war in dem gleichen Projekt.
Mhm.
Und die fand es natürlich ziemlich großartig, dass sie endlich mal eine Frau an ihrer Seite hatte. Weil damit konnte sie eindeutig was anderes sagen, was anderes spielen und sich anders bewegen. Und da hatten wir sehr viel Spaß. Also mich hat das jetzt nicht weiter, ich habe diesen Beruf gelernt. Ich habe eine fantastische Ausbildung bei großartigen Lehrmeistern gehabt, weil alles Männer, muss ich dazu sagen. Und die haben gesagt, Mädchen, geh, jetzt kannst du es. Und das habe ich, und das habe ich auch schriftlich bekommen von einem sehr berühmten Kollegen. Du kannst es jetzt, lauf, du machst es schon. Und das, dem habe ich vertraut, dem Ganzen.
Unter anderem durftest du ja auch Regieassistentin sein bei Helmut Dietl. Ja. Unter anderem auch für Werbefilme, aber auch für den Monaco Franze.
Ja, den Monaco Franze habe ich nicht wirklich gemacht.
Mhm.
Ja, also ich habe mit ihm überwiegend Werbung gemacht.
Und wie ist er auf dich aufmerksam geworden? Wie kamt ihr zueinander?
Wir haben immer zusammen im Romana Antica getrunken, glaube ich, und gegessen.
Champagner?
Fürchte, ja. Helmut war nicht so ein Champagnerfreund, aber ich mochte das sehr gerne. Und ich fand den toll. Und dann hat er mich, da gab es eine Firma, die hat mich angefragt. Und dann haben wir zusammen Werbung gemacht. Also er war der Boss und ich war die Assistentin. Ja, und da haben wir sehr viel gemacht. Sehr lustige Sachen, muss
und
ich sagen.
Dinge, die ja auch prägen und eben auch, wo du sagst, das war natürlich so eine Bestätigung, eine harte Schule, durch die du auch gehen musstest, bei all den Regisseuren oder eben auch so ein Helmut Dietl selbstverständlich.
Ja, aber muss ich dazu unterbrechen, als ich mit Helmut angefangen habe zu arbeiten, war ich schon Regisseurin. Also ich war keine Assistentin mehr. Ich habe schon meine eigenen Filme gedreht.
Und ihr habt euch dann über das Weggehen kennengelernt und gesagt, das ist ein Match, das passt.
Ja, das war ja auch, das waren ja keine Spielfilme, das waren ja nur Werbeprojekte. Mhm. Und die waren sehr lukrativ.
Ja.
Und die fand ich auch gut zu machen, weil es waren immer nur 3-4 Drehtage.
Wenn du an diese Szene auch vielleicht von damals zurückdenkst, wo ihr euch kennengelernt habt oder auch generell die Branche sich getroffen hat in München und man da eine lustige Zeit hatte und gefeiert hat, vermisst du das heutzutage?
Also ich finde, München ist extrem viel langweiliger geworden.
Spießiger?
Total. Nee, das habe ich aber auch schon laut gesagt, weil ich finde halt, man muss auch ein bisschen was wagen, man muss auch ein bisschen offen sein. Und man muss auch ein paar Dinge zulassen, die vielleicht einem gar nicht mal so 100% gefallen. Aber um sie kennenzulernen, um abzuwägen, ob sie dir gefallen, sollte man versuchen, sie kennenzulernen und offener zu sein. Also generell finde ich, sollten wir wieder ein bisschen offener ein Miteinander pflegen. In allen Bereichen übrigens, nicht nur in meiner Branche,
ja,
sondern generell.
Und wenn du einen Wunsch hättest für deine Branche, was wäre der für die heutige Zeit?
Entspannt bleiben. Ja, und weniger Angst haben.
Und diese Angst, die schnürt uns ja, glaube ich, nach wie vor so. Angst vor mutig sein. War man früher eigentlich mutiger? Hat man sich da schneller getraut, Dinge umzusetzen oder ein Drehbuch jemandem in die Hand zu geben und gesagt, ja, was machen wir jetzt?
Das glaube ich nicht wirklich. Vielleicht... wir hatten nicht die Medien, die heute zur Verfügung stehen. Das heißt, du hattest sehr viel unbeobachtete Momente. Also du wurdest nicht gleich vorverurteilt, nur weil du einen falschen Post abgeliefert hast oder das falsche Kleid anhattest oder sowas. Weil das hat ja niemand gesehen. Oder nur spezielle Leute haben es mitgekriegt. Dadurch war man unbefangener, meiner Ansicht nach, und hatte auch eine andere Entwicklung. Ja, eine gezieltere.
Ja.
Ja, es war nicht, heute finde ich persönlich vieles furchtbar diffus. Jeder, es gibt irgendwas von sich und hinterher muss man es bereuen oder kriegt eins um die Ohren oder wird in den Himmel gelobt und wird gehypt. Also das entspricht ja alles nicht der Realität. Für mich persönlich.
Ja, ja, das finde ich spannend, weil ich glaube, diese Realität, das wollen die Menschen aber haben. Man will doch heutzutage, glaube ich, erst recht authentische Dokus und auch Filme vielleicht mit Storys, die mit denen man sich verbinden kann in diesen Krisenzeiten, wo auch mal gute Laune wieder vielleicht angebracht ist, oder?
Ja, aber ich glaube, uns ist, so sehe ich das, sehr viel Leichtigkeit verloren gegangen. Ja. Und auch sehr viel Oberflächlichkeit habe ich jetzt gerade auch bei der Berlinale so empfunden. Ich meine, natürlich gibt es fantastische Kollegen und junge, ganz fantastische junge Kolleginnen und Kollegen, das muss man sagen, in allen kreativen Bereichen. Aber du wirst halt heute ganz schnell hochgejagt und genauso schnell ist die Karriere auch wieder vergangen. Ja, ja, und ich glaube, man braucht eine Form von Kontinuität und Entwicklung. Man muss auch mal einen Fehler machen dürfen.
Genau.
Und nicht sofort dann an den Pranger gestellt werden, ja, weil Fehler gehören, glaube ich, zur Entwicklung unbedingt dazu. Weil sonst, wenn du nichts korrigieren kannst, bleibst du auf einem Level. Wie soll das denn funktionieren?
Genau, so ist es.
Ja, ja, also das finde ich sehr persönlich sehr uninteressant.
Und wenn man an so eine Berlinale denkt, von damals und heute, wie empfindest du das jetzt dann dort? Sind die Filme oder auch natürlich auch der Hintergrund, wenn man sich trifft, wenn man sich wieder sieht, austauscht, hat das ein anderes Fundament, als das früher mal der Fall war?
Ja, heute hattest du das Fundament, dass du auf Instagram guckst, wer welches Kleid anhat. Das hast du früher nicht gesehen und da warst du daran interessiert, welche Gespräche du führen kannst.
Ja.
Ja, also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Alle haben nur noch diese Dinger in der Hand und machen Fotos und posten. Also ich meine, ich gehöre ja dazu, ich habe auch gepostet.
Man wird aber dazu genötigt fast schon.
Ja, ich halte mich da ein bisschen mehr zurück als die jungen Menschen. Das gehört aber heute dazu.
Ja,
und
genau.
Dadurch kommt nicht mehr, finde ich jetzt, also für mich persönlich jetzt, das ist eine sehr persönliche Meinung, nicht mehr so eine wirkliche Intensität zustande. Es sei denn, man trifft auf jemand, der auch wirklich an dir interessiert ist und nicht nur an dem, sagt, ach, wir müssen ein Foto machen. Also
bitte. Um das Oberflächliche abzuschließen. Ja, ja, genau. Ah, schlimm. Kann man nur hoffen, dass sich das wieder in die richtige Richtung dreht und vor allem auch das Gefühl wieder von früher ein bisschen mehr zurückkommt. Auch die Leichtigkeit, die man hatte.
Die Leichtigkeit und auch eine gewisse Form von Zuverlässigkeit. Also das fände ich halt eigentlich auch ganz schön, dass man sagt, ich bin da und dann ist man eben auch da.
Und performt auch, ja. So 100%.
Ja, bitte.
Ob mit oder ohne Champagner.
Ja, geht auch ohne. Aber mit ist natürlich,
mit ist natürlich einfacher.
Besser. Ja, einfacher und sehr viel besser.
Liebe Heidi, abschließend möchte ich dich noch natürlich eins fragen. Du hast sehr, sehr viel gedreht. Und über all die Jahre hinweg, gibt es ein Film, eine Serie, ein Dreh, wo du sagst, den werde ich niemals vergessen, sei das positiv oder negativ, du lachst schon, wo du dich gerne zurückerinnerst.
An Negatives erinnert man sich meistens besser zurück als an Positives. Ich habe nicht, was meine Arbeit betrifft, nicht so sehr viel Negatives erlebt, muss ich sagen. Ab und zu mal eine richtige Fehlfarbe, aber die kann man dann abhaken. Also auch an Kollegen oder sowas. Ich habe einen wahnsinnig schönen, für mich irrsinnig schönen Zweiteiler gedreht auf Java, beziehungsweise in Malaysia. Und der heißt Liebe und Tod auf Java.
Mhm.
Und der war sensationell besetzt, noch mit Michael Mendel zum Beispiel und Murel Baumeister, Sonja Kirchberger, also auf einem Sven Martinek. Also
Namen, die man kennt.
Sehr, sehr, sehr hohes
definitiv.
Niveau. An Besetzung, aber auch überhaupt an Team und an Drehbuch. Ein fantastisches, waren zwei Teile, zweimal 90 Minuten. Fantastische Drehbücher, spielt 1900, 30 oder 31, 32. Also Kostüm. Und es war natürlich unglaublich opulent. Mhm. Also alleine in diesem Land und die Opulenz dieser Landschaft und dieser alten Orte, die ja von den Holländern damals wurden und gebaut wurden, das hatte was unglaublich Aufregendes und Spannendes. Das ist zwar vielleicht nicht mein bester Film, aber von der Erinnerung her ist es mit das Schönste. Und ansonsten habe ich ja durch meinen Beruf also sehr viel von dieser Welt kennenlernen dürfen. Ja, und das finde ich ziemlich großartig.
Und wir finden dich großartig, liebe Heidi. Vielen, vielen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, zu mir in den Podcast zu kommen.
Aber sehr gerne.
Danke für wirklich diese ganz, ganz tollen Insights. Weißt du, man überlegt ja immer oft, ach, wie ist es denn beim Film? Aber so wirklich mal hinter die Kulissen zu sehen und zu hören, wie mit dir heute, das macht es aus. Und dazu noch ein Gläschen Champagner. Besser hätte es gar nicht sein können. Danke für die Offenheit, für die Ehrlichkeit und für deine Haltung, die du uns gezeigt hast und immer noch mitbringst, wenn es um den Job geht und vor allem auch um die Positionierung in der Filmbranche und der Regisseurinnen.
Ich sage danke. Es hat mir unheimlich großen Spaß gemacht.
Und wir hoffen, du kommst bald wieder.
Sehr gerne.
Und dann trinken wir noch mal ein Gläschen. Vielen Dank an dich, liebe Heidi Kranz. Cheers. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.